Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser lebendiger Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie lautet der häufigste Wunsch bei Geburtstagen? Alles Gute, Gottes Segen und dann spätestens ab 40 vor allem Gesundheit, das ist das Wichtigste. Da fragt die Mutter die Tochter am letzten Schultag vor den Ferien, na, wie ist denn das Zeugnis ausgefallen? Und die Tochter sagt, Mutti, das ist nicht so wichtig, Hauptsache wir sind doch gesund. Bleib gesund, werde wieder gesund. Wie oft haben wir diesen Wunsch schon gehört, selbst gesagt? Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das hat der Philosoph Arthur Schopenhauer gesagt und Goethe sagte in Gedichtsform, was nützt mir der Erde Geld, ein kranker Mensch genießt, kein kranker Mensch genießt die Welt. Was nützt mir der Erde Geld, kein kranker Mensch genießt die Welt. Kein Wunder also, dass wir natürlich alles Erdenkliche tun und unternehmen, um gesund zu werden oder natürlich noch besser, schon gar nicht erst krank zu werden. Was ist denn eigentlich Gesundheit? Das Fehlen von Krankheit? Nun, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die hat ja mal eine Definition gegeben von Gesundheit und hat gesagt, Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Fragt man sich, wer ist dann eigentlich noch gesund? Vollständiges, körperliches, geistiges, soziales Wohlergehen. Gesund also an Leib und Seele und sogar bis hinein in soziales Umfeld hinein. Und da kann man nur sagen, ja gut, also besser geht's ja gar nicht. Besser geht's ja nicht. Kann man sich mehr wünschen als sowas von Art Gesundheit? Dazu schauen wir uns heute Morgen diese Geschichte an aus dem Johannesevangelium, diese Erzählung über die Heilung dieses Gelähmten am Teich Bethesda. Und da sehen wir quasi in vier Schritten, wie das funktioniert oder was Jesus mit diesem Menschen anstellt. Zunächst wird dieser Mensch von Jesus gefunden, dann wird er von Jesus geheilt, dann wird er von Jesus gerettet und dann wird er von Jesus gesandt. Zunächst aber schauen wir uns die Ausgangslage an und die ist absolut hoffnungslos. Vielleicht habt ihr diese Klage noch in der Schriftlesung im Ohr. Herr, ich habe niemanden. Herr, ich habe niemanden. Und dabei war alles voll mit Menschen in Jerusalem. Und er sagt, Herr, ich habe niemand. Es wurde eines der großen Wallfahrtsfeste gefeiert. In, um den Tempel haben die Leute sich gedrängt, da wurde ausgelassen, getanzt und gefeiert und gegessen und gelacht. Und die Juden haben sich in diesem Fest erinnert an die großen Taten Gottes, sie haben ihm gedankt. Das war so ein bisschen was wie bei uns, könnte man sagen, wie das Oktoberfest. Und dann ganz in der Nähe, völlig andere Situation, völlig anderes Bild. Ein trauriges, herzzerreißendes Bild, ein Gesundheitszentrum mit 5 Hallen um den Teich Bethesda. Man hatte einiges investiert für die Kranken und es hatte einen wohlklingenden Namen, Bethesda. Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Die Schwerkranken, die chronisch Kranken, die unheilbar Kranken, sie alle lagen dort auf ihren Matratzen und sie warteten auf ein Wunder. Und unter einem von diesen Leuten war einer, wo es jetzt nun heißt, dass er 38 Jahre krank war. Da liest man so drüber hinweg, 38 Jahre, ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ein halbes Menschenleben. Und so lange hat dieser Mann sich herumgequält mit seiner Krankheit. Wir wissen es nicht, was es für eine Krankheit war, aber auf jeden Fall war es, er konnte sich nicht bewegen, nicht gehen. Seine Bewegungsgehfähigkeit war erheblich eingeschränkt. Und man muss ja annehmen, dass er alles bisher unternommen hat, was damals möglich war. Alle Spezialisten aufgesucht und alle haben irgendwann gesagt, lieber Mann, es tut uns leid. Wir sind am Ende mit unseren Fähigkeiten. Irgendwann kommt dann den Teich Bethesda. Man weiß nicht, wie lange er schon dort war, in dieser Kurklinik, in dieser Bethesda-Kurklinik. Aber eine hoffnungslose Situation. Und dann wird erzählt, dass immer wieder von Zeit zu Zeit, in einer anderen Quelle also sogar, ein Engel herabkam, dass sich dieses Wasser bewegt hat und dass der da als erster reingestiegen ist, gesund geworden ist. Aber weil er natürlich nicht gehen konnte und weil er sagt, ich habe niemand, er war immer nicht der Erste. Er hat immer in die Röhre geschaut. Immer waren es andere. Aber das Erste, was wir nun sehen, was dieser Mann erlebt, ist, dass er von Jesus gefunden wird. Er wird von Jesus gefunden. Es wird erzählt, Jesus geht auf dieses große, ich sage es einfach mal, Oktoberfest. Er will dort sein, will dort mitfeiern. Natürlich war das ein religiöses Fest, nicht ein rein säkulares wie das Oktoberfest. Da wurde Gott gelobt, gepriesen, angebetet. Aber Jesus geht dorthin und zugleich aber auch will er auch dort sein, wo gebangt wird und gelitten und geweint wird, wo Menschen auf der Schattenseite des Lebens sich befinden. Jesus verschließt nicht die Augen. Es heißt, da sah Jesus diesen Mann. Jesus hat nicht einfach das zighundertfache Elend gesehen, sondern er sah diesen einen Menschen sah er, in dieser ganzen Menge von unglaublichem Krankheit und Leid und Elend, diesen einen Mann, in seiner hoffnungslosen Situation. Und speziell wegen diesem einen ist Jesus dieses Mal dort am Teich entlang gegangen. Er hat nicht den üblichen Weg in die Stadt genommen, sondern diesmal durch diese Klinik da hindurch. Irgendwie hat er diesen Impuls. Ich muss dahin, in diese Klinik. Und da findet er diesen Mann und dann stellt er diese Frage, willst du gesund werden? Und dann kommt eben diese Antwort, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. 38 Jahre krank. Und jetzt ist er im Haus der Barmherzigkeit, Bethesda. Aber es gibt kaum etwas Unbarmherzigeres als der Wettlauf von Kranken um Heilung. Man könnte sagen, der Mann wartet auf Godot, der niemals erscheint. Oder er hofft auf den Jackpot, aber immer sind es die anderen, die das große losziehen. Und so kam diese Einsamkeit in seine Krankheit, obwohl viele neben ihm saßen, unzählige. Aber jeder hatte ja mit sich selber zu tun. Jeder hatte sein eigenes Leiden, seinen eigenen Sorgen, seine eigene Krankheit, seine eigenen Schmerzen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen, vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es dir ähnlich. Du bist vielleicht Teil sogar einer großen Familie. Du hast viele Kommilitonen, Kollegen, Bekannte, Follower. Aber du fühlst im Herzen, ich bin eigentlich einsam, ich bin leer, ich bin ratlos, hoffnungslos. Dann sag es dem lebendigen Jesus, sag zu Jesus, Jesus, Herr, ich habe keinen. Herr, ich bin in dieser Sache ganz auf mich gestellt. Ich habe keinen, niemand. Klag's ihm, Herr, ich weiß nicht, wo die Hilfe jetzt noch herkommen soll. Schildere ihm dein Elend. Herr, ich habe so viel ausprobiert, so viel versucht, es hat alles nichts geholfen. Herr, ich habe niemand. Und das ist das Erste in dieser Geschichte, der Mann, er wird von Jesus gefunden. Das Zweite, er wird von Jesus geheilt. Jesus sieht ihn nicht nur, sondern er wendet sich ihm zu und er stellt ihm eine seltsame Frage. Willst du gesund werden? Klingt seltsam, liegt doch klar auf der Hand. Nun, zum einen wissen wir natürlich auch, Dass Menschen, die sehr, sehr lange krank sind, manche auch sich quasi in ihrer Krankheit eingerichtet haben. Weil das hat ja auch manche Vorteile manchmal auch. Jetzt bei diesem Mann nicht, aber bei uns oft, ja, dass man versorgt wird und umsorgt wird und so weiter. Es gibt ja auch solche Dinge, weiß man ja auch. Aber ich glaube, dass eigentlich was anderes hinter der Frage steckt, dass die Frage eher so zu deuten ist, dass Jesus sagt, willst du durch mich gesund werden? Willst du durch mich gesund werden? Soll ich dir helfen? Und das ist die Frage, die Jesus auch an uns stellt. Erwartest du eigentlich noch etwas von mir? Oder lebst du nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Von wem oder was erwarten wir Rat und Hilfe in schwierigen Situationen? Auf wen setzen wir unsere Hoffnung? Auf den Spezialisten, auf den Fachmann, auf den Wunderheiler? Auf wen oder was vertrauen wir? Auf Jesus, den Retter, den Erlöser? Der einsame Mensch dort an diesem Teich, er hat zunächst ja keine Ahnung, wer da mit ihm redet. Aber aus der Antwort wird deutlich, ja, natürlich will er gesund werden und wahrscheinlich hat er gehofft, dass Jesus ihm hilft, eben jetzt als erster Mal da in diesen Teich zu kommen, wenn er sich bewegt. Aber Jesus nimmt da gar keine Umwege. Er geht das Problem direkt an und er sagt einfach zu diesem Mann, steh auf, nimm deine Matte, nimm dein Bett und geh. Wie wir da reagiert hätten. Was soll das? Willst du mich veräppeln? Machst du dich über meine Krankheit lustig? Aber irgendwo ist in diesem Mann eine Hoffnung geweckt und vor allem ein Vertrauen. Ein Vertrauen zu diesem Mann, obwohl er ihn ja noch gar nicht kennt, noch nicht weiß, wer das ist, aber es ist ein Vertrauen geweckt und er beginnt und versucht aufzustehen und tatsächlich auf einmal die Beine tragen ihn. Er kann aufstehen. Es heißt, und zugleich wurde der Mensch gesund und er nahm seine Matte und sein Bett und er ging hin. Steh auf, das kommt öfters vor im Neuen Testament, in verschiedenen Situationen, wo Jesus sagt, steh auf oder geh hin, vertraue mir, mach das, was ich dir jetzt sage. Tu das, was ich dir sage, mach, was ich dir sage, verlass die Matratze deiner Hoffnungslosigkeit, Resignation. Ich habe was Neues vor. Im Juni wurde in der christlichen Zeitschrift IDEA ein sehr bewegender Bericht abgedruckt. Und zwar im Frühling 2022 lag Christoph Bauer aus Chemnitz im Bett, Zimmer abgedunkelt. Gerade hat er mit dem zweijährigen Sohn gespielt, aber nach 3 Minuten sind seine Kräfte am Ende. Er kann nicht mehr. Keine Kraft mehr. Vielleicht schafft er es noch irgendwann später, eine Nachricht ins Handy zu tippen, vielleicht etwas in der Bibel zu lesen, aber dazwischen muss er immer wieder sich ausruhen. Denn er litt unter myalgischer Enzephalomyelitis, einem Teilsektor des chronischen Fatigue-Syndroms. Und das ist eine Krankheit, die als unheilbar gilt. Die Betroffenen, sie müssen sich schonen, Stress vermeiden, äußere Reize vermeiden. Und das ging bei ihm so weit, dass er Anfang 2022 zurückging in sein Elternhaus und dann wurde dort ein Raum zu seinem Krankenlager. Die Eltern versorgten den geschwächten Sohn, die Frau unterstützte ihn. Auch geistlich, beide Christen, haben immer wieder gebetet, Bibel gelesen. Und eines Tages kam ein Seelsorger und hat gemeinsam mit diesem Ehepaar gebetet. Und dann ging an der Hand der Frau, ging dieser Christoph Bauer ein paar Schritte und dann hat er Folgendes berichtet. Plötzlich fingen meine Beine an zu zittern. Und bald vibrierte mein ganzer Körper. Für mich war das eine Erfahrung der Gegenwart Gottes. Aber anstatt ins Bett zurückzukehren, führte mich der Heilige Geist weiter bis in den Garten. Das Sonnenlicht, das ihn zuvor überreizt hatte, störte ihn nicht mehr. Und wir haben Gott für meine Heilung gedankt. Und er sagt, seit diesem Tag ist die Krankheit verschwunden. Dieses Jahr bin ich sogar bei einem Marathon in Chemnitz mitgelaufen und er heißt sich sicher, Gott hat mich geheilt. 2022. Nicht nur vor 2000 Jahren. Aber wir wissen natürlich auch, das sind Ausnahmen. Ausnahmen. Es mag sein, dass Gott unseren Wunsch, unsere Gebete, auch gemeinsamen Gebete nach Gesundheit und Besserung nicht so erfüllt wie am Teich Bethesda oder in Chemnitz. Und trotzdem kommt Jesus auch zu uns und lässt uns nicht in der Hoffnungslosigkeit versinken. Er sieht, er fühlt, er tröstet, richtet auf, schenkt Hoffnung. Und dem einen gibt er vielleicht einfach auch die Kraft, die Krankheit zu tragen, ohne an Gott irre zu werden. Oder er lenkt den Blick weg von den Problemen auf die kleinen Zeichen der Freundlichkeit Gottes. Und vor allem aber auch auf diese strahlend helle Zukunft, von der wir gerade gesungen haben, diese Ewigkeit, wo all das abfallen wird, das Schwache und das Kranke und das Schmerzende und das Unlösbare, wo etwas ganz Neues wartet. Denn von der schlimmsten Hoffnungslosigkeit am Ende, da hat er uns befreit, Jesus, am Kreuz und an Ostern, nämlich, dass wir am Ende abstürzen in ein schwarzes Loch. An Karfreitag und Ostern, da hat er bereits die Tür geöffnet zum Himmel und durch den Glauben bereits ewiges Leben geschenkt. Dieser Mann dort, er wird von Jesus gefunden, er wird von Jesus geheilt und jetzt kommt das Dritte, er wird von Jesus gerettet. Denn nach der Heilung, diese körperliche Heilung, hat Jesus noch nicht aufgehört, ihn weiter zu behandeln. Er sagt, die beiden treffen sich nachher noch einmal im Tempel. Und es ist aber auch interessant, dass der Mann nach der Genesung zunächst mal in den Tempel ging. Er ging als erstes in den Tempel, in die Kirche, in den Gottesdienst. Er ging nicht auf das Oktoberfest, er ging nicht irgendwohin zu früheren Freunden oder Familie, sondern zunächst Gott danken, ihm loben für seine Hilfe. Denn er hat gemerkt, das, was hier passiert ist, das ist ein Geschenk Gottes. Aber was er noch nicht wusste, dass Jesus der Heiland ist, der von Gott gesandte Retter. Und zwar der Heiland in einem umfassenden Sinne, der uns nicht nur von Krankheit befreien kann, sondern der vor allem uns allen die Sünden vergeben will. Und deswegen sagt er Jesus im zweiten Schritt seiner Therapie, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Sündige nicht mehr. Das heißt, ich habe dir jetzt Gesundheit geschenkt, aber ich habe dir auch neues Leben geschenkt, ewiges Leben, die Beziehung zu Gott. Und sieh zu, dass du diese Verbindung zu Gott pflegst, dass du sie erhältst. Und damit macht Jesus was ganz Wichtiges deutlich. Nämlich aus Sicht des Himmels und aus Sicht der Ewigkeit gibt es tatsächlich noch etwas Schlimmeres als eine lang andauernde irdische Krankheit. Es gibt nämlich eine Krankheit zum Tode, die ewig von Gott trennt. Und davon lesen wir im Markus-Evangelium. Da sagt Jesus, wenn dich deine Hand verführt, hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so hau ihn ab. Es ist besser, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, wirf es von dir. Es ist besser, dass du einäugig ins Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Selbst wenn Menschen im Sinne dieser WHO-Definition nur so vor Gesundheit strotzen. Wir alle haben ein Problem, nämlich, dass diese Beziehung zu Gott in die Brüche gegangen ist, die Kommunikation abgebrochen, das Vertrauensverhältnis gestört, dass wir von Gott getrennt sind, das nennt die Bibel Sünde. Und wo diese Beziehung dauerhaft abgebrochen bleibt, wo diese Beziehung verweigert wird, die Umkehr verweigert wird, das sagt die Bibel, da ist das ein unvorstellbarer Schaden. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wenn er top gesund ist und reich und erfolgreich und alles und wenn er 100 Jahre alt wird?
Was nützt es, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber die Seele nimmt Schaden? Und deswegen sagt er zu diesem Mann, sündige nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Das heißt, lebe nicht ohne Gott weiter. Du bist jetzt erlöst, so könnte man sagen, du bist durch Christus erlöst, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes. Durch den Glauben von Jesus Christus bist du, hast du eine Beziehung zum Vater im Himmel. Und da, wo diese Beziehung eingegangen wird, da spricht die Bibel von Heilwerden, von Gesundwerden, von Gerettetwerden, und zwar im Blick der Ewigkeit. Und das ist das Dritte, er wird von Jesus gerettet. Und jetzt kommt das Vierte, er wird von Jesus gesandt. Dieser Geheilte kann nicht anders als natürlich erzählen, was er da erlebt hat. Und es ist ja interessant, wie dieser Mann auch plötzlich ganz anders ist, wie ein anderer Mensch wird. Er läuft nicht nur herum, sondern er spricht jetzt laufend. Wir erleben ihn ständig im Gespräch. Mal redet er mit den Juden, dann wieder mit Jesus im Tempel. Und schließlich bekennt er vor der ganzen versammelten Mannschaft, es war Jesus, der mich geheilt hat. Der geht nicht schnell heim, um jetzt eine neue Existenz zu gründen. Der ruft auch nicht, ich bin dem Tod noch mal von der Schippe gesprungen. Sondern er geht in den Tempel, er dankt Gott und dann geht er später dorthin, wo die Leute sind und verkündigt, Jesus ist es, der hat mir geholfen. Der hat mich gesund gemacht, der hat mich gerettet. In einem alten Gesangbuchlied heißt es, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und ich denke, jeder hat das schon irgendwo erlebt. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Die Frage ist, wie haben wir darauf reagiert? Wo sind wir hingegangen? Wem haben wir gedankt? Was haben wir weiter erzählt? Der Heiland Jesus, er hat, so wie das Neue Testament es berichtet, er hat einzelne Menschen körperlich geheilt. Seelisch geheilt, manche auch befreit von Dämonen und solchen Dingen. Aber er hat allen Menschen das umfassende Heil angeboten. Und deswegen lasst uns diese gute Nachricht weitersagen, dass Gott uns Menschen eine liebevolle, eine heilmachende Beziehung anbietet. Seit der Heiland Jesus gekommen ist, gibt es Hoffnung für alle. Und vor allem für die Menschen, die genauso wie der dort sagen, ich habe niemand. Gerade für die. Und auch heutzutage wirkt der lebendige Jesus Christus, indem er uns findet, indem er uns heilt, indem er uns rettet und sendet. Und alle, die sich nach dieser liebevollen Beziehung sehnen, die sagen Amen.